Aber das Gewinsel ist ja irgendwie auch Geschäftsmodell hier. Und solange wir noch Hörer zugewinnen, denke ich, kann man ruhig ab und zu mal Filme über Zahnweh drehen. Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Letztes Mal war Olli, übermorgen kommen wir auch Sascha nochmal. Da haben wir jeden einmal vor der Sommerpause.
Schön.
Jawohl. Wir haben gar nicht so viel Vorrede, glaube ich. Wir können direkt loswürfeln.
Ja.
Da ist der Würfel.
Dann let it roll. 5. Eine 3.
Ich darf mal wieder anfangen.
Das finde ich gut.
Ich habe länger nicht angefangen.
Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch durstig, es ist heiß draußen. Bin mal rabgekommen.
Wir trinken von Neumeister Ried Moorfeitel, Sauvignon Blanc aus der Steiermark von 2021. Das ist eine große SDK. Erstmal Cheers.
Cheers.
Ich will dich ja nicht beeinflussen, aber.
Oh,
Felix hat eine PN geschickt, also nicht ich logischerweise, sondern Hörer Felix.
Da will ich mir Sorgen machen, wenn du dir selber welche schickst.
Immer öfter ist mir aufgefallen, dass Sie und Sascha auch im Podcast über Weine sprechen, die man in seinem Leben getrunken haben sollte. Jetzt bin ich zwar nicht mehr ganz am Anfang meiner Weinreise, aber doch noch im Frühling des Trinkens. Da dachte ich, ich frage Sie einfach mal, welche 10 bis 15 Weine man in seinem Leben getrunken haben sollte. Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Sind 10 bis 15 zu viele oder zu wenige? Vielleicht sind ja auch andere Leser bzw. Hörer daran interessiert, in der riesigen Weinwelt mal ein Ziel von 10 bis 15 Weinen vor Augen zu haben. Und man könnte das Thema im Podcast mal anschneiden. Schneiden wir mal an.
Schneiden wir mal an.
Bernd Eichinger hat mal in einem Interview gesagt, wenn ein Hollywood-Regisseur Zahnschmerzen hat, dann geht er zum Zahnarzt. Ein deutscher Regisseur dreht einen Film drüber. Und an dieses Zitat werde ich ganz oft erinnert, weil ich ja auch einfach mal eine Frage beantworten könnte, aber irgendwie funktioniert das nie. Es gibt heute noch Tipps, lieber Felix, ich verspreche es. Aber wir müssen das erstmal einsortieren.
Wenn du jetzt gedacht hast, es kommen einfach 15 Weine runtergeballert, vergiss es. Nee,
ein bisschen, ich habe da noch so ein paar Bauchschmerzen. Schluss mit dem Gewinsel. Aber das Gewinsel ist ja irgendwie auch Geschäftsmodell hier. Und solange wir noch Hörer zugewinnen, denke ich, kann man ruhig ab und zu mal Filme über Zahnweh drehen. Ich habe eine Lampe in der Küche hängen. Sascha, weiß ich gar nicht, ob er sie nach dem Umzug noch hat. Er hatte sie vorher auch in
seiner Küche hängen. Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht.
Ich glaube, man darf er nicht.
Mein Schrein steht einfach auf dem Küchenschrank.
Du hast einfach so ein paar auf dem Küchenschrank. In meiner Lampe sind so 22 Weine drin, die ich besonders gut fand. Und kaum welche von den Weinen sind welche, wo man jetzt spontan sagen würde, die muss man mal getrunken haben. Also da ist ein Gröder Kristall drin, weil ich 2006 einerseits geheiratet habe, andererseits haben wir aber auch ein Haus gekauft. Ich habe einen Keller gehabt, den man befüllen konnte. 2006 habe ich mich total mit Wein beschäftigt. Das Schönste an der Hochzeit war die Auswahl der Weine zum Menü. Irgendwie so, ja, ich habe mich so dermaßen mit Wein beschäftigt.
Ich hoffe, das ist Mel, da ist seine Frau da.
Und am Ende dachte ich, jetzt habe ich es echt übertrieben und meine Frau schenkt mir dann zum Geburtstag in dem Jahr ein Röderer Kristall. Da dachte ich, oh Gott, sie hat es verstanden, sie hat es mir verziehen, alles ist gut. Ein Jahr später haben wir den dann zum Hochzeitstag getrunken, zum ersten, mit Kaviar und allem, was man sich so vorstellen kann mit netten Freunden und so weiter. Deswegen ist der da in der Lampe. Die allermeisten anderen sind nicht wirklich auch nur in der Nähe von, muss man einmal im Leben getrunken haben. Und man kann auch viel darüber diskutieren, ob man Kristall mal getrunken haben muss. Mittlerweile ist es so teuer, dass ich das nicht mehr sagen würde. Hm. Ich glaube, dass das Ziel der Weinreise immer ein persönliches Lampenset ist.
Ja, weil es ja interessant ist, da müsste man jetzt differenzieren, wie man so eine Lampe aufbaut. Weil deine Lampe ist ja anders aufgebaut als die Lampe vieler Weintrinker. Weil die Lampe vieler Weintrinker ist mit teuer und selten aufgebaut und deine ist ja eher mit so persönlichem Background, also Flaschen, ja, mit denen ich was verbinde. Das ist ja schon ein großer Unterschied.
Ich glaube aber, dass das wichtiger ist, weil teuer und selten auch für die meisten Menschen immer schwieriger wird. Also ja, da hängt auch eine 82er Mouton drin. Das ist halt mittlerweile, ich weiß gar nicht, was das mittlerweile kostet. Das ist dann absurd und eine oder zwei weitere Flaschen, die aus der wirklich super teuer, aber ich glaube nicht, dass das Ziel sein sollte.
Nein.
Das weil sehe ich auch man so. Kann es auch nicht mehr bezahlen. Wenn man es bezahlt, dann hat man da so einen Haufen Flaschen hängen, die einem dann in anderem Zusammenhang schon wieder peinlich sind. Ja? Mhm. Wenn dann dein Chef kommt, fängst du an, die auszutauschen. Weil wenn da irgendwie 70.000 Euro in Wein drin hängt, dann denken wir, oh, der verdient wohl zu viel. Oder irgendwie sowas. So diese. Also ich glaube, das Ziel der Reise ist das persönliche Lampenset. Aber ich glaube auch, es gibt sie, die Weine, die man mal getrunken haben muss. Und ich glaube nur eben, dass das vor allem Weine sind, die man aus Verständnisgründen getrunken haben sollte. Also pfeifen wir mal auf den 82er Mouton, auch wenn den musste ich da einfach reinhängen. Aber wir haben auch so einen netten Abend gehabt.
Wenn man sich's leisten kann, sollte man auch mal 82er Mouton getrunken haben.
Weil es ja dabei ist, wir genau. getrunken haben. Es ist ja die Flasche, die wir zusammen getrunken haben. Und sie war ja nicht von uns beiden, sie stammte ja von Christoph. Oh. Aber es war halt ein besonders schöner Abend. Verständnisgründe heißt, das sind dann Weine, die dein Weinverständnis echt auf das nächste Level heben. Das ist aber auch nicht ganz unproblematisch. Sorry, so leicht ist die Lösung nicht. Jetzt kommen nicht 15 Weine. Es werden außerdem mehr, da muss ich leider schon mal sagen. Weil, wie gesagt, diese 15 sind eher so die Lampenweine, das ist, glaube ich, eher persönlich. Und das Verständnis kannst du mit 15 nicht unbedingt hervorbringen. Das kann auch fürchterlich schief gehen, weil Opa muss mal kurz vom Krieg erzählen. Als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, das ist gar nicht so viel, bevor du angefangen hast, dich mit Wein zu beschäftigen, weil wir zwar einige Jahre auseinander sind, du aber als Pfälzer Bub sehr viel früher angefangen hast. Da habe ich mir Bücher gekauft, weil das Internet noch nicht so ergiebig war. Wir reden über die Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann habe ich natürlich auch nach solchen Weinlisten geguckt. Ich glaube, es war bei Jancis Robinson oder so, wo ich drei trockene Rieslinge gefunden habe, die der Mensch mal getrunken haben muss.
Und welche waren das? Weißt du es noch?
Ja, klar. Es war Clos Saint-Une von Trimbach, Clos Saint-Aubin von Sint-Umbrecht und Unendlich von F.X. Pichler.
Kein deutscher Riesling.
Da war kein deutscher Riesling dabei und wir schrieben das Jahr 2002.
Du beißt unter dich schon wieder? Nein, du, das geht doch nicht.
Als ich die später mal getrunken habe, habe ich gedacht, sag mal, wollt ihr mich veräppeln?
Ja, wirklich, oder?
Ich habe sie alle drei getrunken. Hast du sie alle drei getrunken?
Ja. Ja.
Also, ich glaube, du bist auch so ein Trimbach-Fanboy wie ich, oder?
Trimbach auf jeden Fall. Ja.
Also Trimbach nehmen wir da mal raus.
Trimbach nehmen wir raus. Und ja. Clos Saint-Aubin habe ich wirklich auch wahnsinnig toll erlebt.
Ja, leider mittlerweile 200 Euro, aber Frédéric Emile ist auch schon so gut, schön. Dass ich sage, Trimbach muss man mal getrunken haben.
Ja.
Aber, also ich habe Elle Olivier Sint-Umbrecht mal kennengelernt und ist ein total netter Typ, aber kein einziger dieser Weine hat was in der Liste zu suchen von ihm. Entschuldigung, also von den Rieslingen. Also Grauburgunder müssen wir...
Das kann ich nicht beurteilen. Ja,
aber Clos Saint-Aubin ist ja sein großer... Also das Rangeln der Tannen, das ist ein Grand Cru. Und unendlich...
Ganz schwierig, das wollen wir jetzt mal nicht aufmachen.
Doch, wir machen das mal kurz auf. Was ist das Problem? Das war in der Zeit... Ich habe lange keinen unendlich getrunken. Ich weiß nicht, wie die heute sind. In der Zeit hatten wir diese trockene Botrytis. Die Dinger hatten 14,5 Alkohol... 6 Promille Säure oder ein bisschen mehr und 6 Gramm Restzucker. Und das war unglaublich erfolgreich. Und die Deutschen hatten seit 15 Jahren hier eine intensive und sehr spannende Diskussion darüber, wie die Zukunft des trockenen Rieslings aussieht oder überhaupt, wie die Zukunft des Rieslings aussieht. Der erste Wein, der da als Meilenstein gelten kann, ist, glaube ich, 1990 Sau AT, also Auslese trocken von Köhler Ruprecht aus der Lage Karlsruher Saumagen. Und dann kamen noch so ein paar andere. Und all diese ganzen Diskussionen waren im Prinzip total bedeutend aus heutiger Sicht. Aber als sie feststellten, dass sie auf diese Liste nicht draufkommen, haben sie es dann auch eine Weile mit solchen Botrytis-Bomben versucht. Insbesondere in den Jahren 2005 und 2006. Und an dieser Stelle ein ganz großer Dank an Klaus-Peter Keller, der das nämlich geschafft hat, mit dem G-Max diese Phalanx mal zu durchbrechen. Und das war keine Botrytis-Bombe. Der hat den eigentlichen Prototyp des deutschen trockenen Rieslings dann auf diese Liste gehoben. Und deswegen hat sich das mit der Botrytis dann irgendwann erledigt. Weil wenn diese Botrytis dann reift und dann kommt noch die Schärfe dazu, manchmal eventuell noch ein Bitterton, ja, dann finde ich es gnadenlos großartig. Fantastisch, die tollsten Weine in der Welt. Das Problem ist, ich bin der Einzige auf der Welt, der das so sieht. Nein, Ironie off, ich finde das auch nicht gut, aber es provoziert immer so viel Widerspruch, wenn ich was nicht mag. Also im Ernst, es gibt vielleicht Leute, die das mögen, aber ich habe noch keinen getroffen. Liebe Hörer, wenn ihr trockene Botrytis mögt und dann auch noch gereift mit entweder Schärfe oder Bittertönen dann und einen geilen Wein habt, wo ihr sagt, nee, der überzeugt alle davon, dann unbedingt rein in die Kommentare und her damit. Aber Tatsache ist, dass dieses Phänomen sehr weit abgeebbt ist. Wenn du heute einen Wachauer Smaragd trinkst, die sind ja auch lange nicht mehr so.
Nein.
Das hat sich komplett erledigt. Aber die sind alle in die gleiche Richtung gerannt. Das war die falsche Richtung. Und ich glaube, dass diese Listen, was man mal getrunken haben muss, leider sehr viel Anteil daran hatten, Und ich glaube, dass die drei Weine, die da in dem Moment drauf waren, es geschafft hatten, also unendlich, weil er wahnsinnig teuer und rar war. Und die anderen beiden, weil es halt irgendwie die großen Weine Frankreichs waren und die Engländer halt sehr frankophil waren und mit den deutschen Weinen nichts anfangen konnten zu dem Zeitpunkt. Das ist aber nicht das einzige Problem, das mir so eine Liste macht. Denn Felix hat zwar gesagt, er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber in der Regel fragen die Jüngeren das die Älteren. Ja, und dann kommt eben diese Opa erzählt vom Krieg. Ich glaube, jede Generation sollte ihre eigene Liste haben. Also wenn ich jetzt dir sagen würde, du musst mal 90 oder 96 Sau AT, 96 Künstler, Hölle Goldkapsel oder 2-2 Hölle Goldkapsel oder 2-3 St. Nikolaus von Kühn. Das sind, glaube ich, die plus diverse Schlossbergs von Breuer und auch Nonnenbergs. Und der ein oder andere Keller aus der Zeit vor 2003 waren es nicht ganz so viele wie in der Zeit danach. Aber völlig unabhängig. Wenn ich jetzt sage, das musst du mal getrunken haben. Nee. Also wenn sowas jetzt irgendwo nochmal in eine Auktion geht, dann kommen wahrscheinlich Leute aus meiner Generation oder so und bieten dann nochmal ganz viel Geld. Ja. Aber wenn du jetzt eingeladen werden würdest, lieber Felix, da mal mitzutrinken, dann ist einfach ein sehr alter Riesling. Das, was damals in dieser Diskussion um das Geschmacksbild des neuen, trockenen deutschen Rieslings so wahnsinnig bedeutend war und wo die so enorme Punkte oder Leuchttürme gesetzt haben, das ist ja nach 30 Jahren weg.
Ja, hundertprozentig. Es ist ja dann eher so, dass man überlegen müsste, okay, man muss mal vielleicht muss man mal einen großen Riesling aus der Pfalz getrunken haben, ob es jetzt Kaltstädter Saumagen ist oder Kirchenstück oder so.
Also das Thema Riesling machen wir mal einen anderen Mal, aber genau, also man muss dann, und das ist ein anderes Thema, über das wir auch gleich noch reden müssen, die Substituierbarkeit. Es gibt es genau den einen, also wenn dir jetzt einer kommt und sagt, du musst 90 Sauartige getrunken haben, ja, das ist so ein bisschen Distinktionsgehabe.
Ja.
Und das gilt vielleicht für Menschen, die noch mal 10 Jahre älter sind als ich. Und wenn die es bisher nicht haben, dann müssen sie es auch nicht mehr. Weil was der jetzt zeigt, ist im Zweifelsfall auch in einer Blindprobe, erkennt den kein Mensch mehr als 90 Sauer Tee. Also das ist nicht mehr das Gleiche. Jede Generation sollte also ihre eigene Liste haben. Mhm. Aber ob man jetzt schon Säckinger da drauf tun muss beispielsweise, ja, da nö.
Nee.
Da lass uns doch noch mal ein paar Jahrgänge abwarten. Und da muss man dann wieder aufpassen, dass man auch nicht in die andere Richtung übertreibt. Also einerseits Opa erzählt vom Krieg, andererseits alte weiße Männer auf Abwehrtour. Nee, das ist jetzt keine Abwehrtour. Säckinger ist super und so weiter. Aber man sollte auch nicht so schnell sein. Also der Listenplatz, der will echt verdient sein. Nicht bloß, weil alle gerade in eine Richtung rennen. Völlig egal, ob es die richtige oder die falsche ist.
Jede Generation braucht ihre eigene Liste. Das finde ich sehr gut. Hm. Weil sich ja auch der Zeitgeist ändert. Und dann ist nämlich genau das, dann liest du eine Liste von 10 Jahren und fragst dich, was hat die denn da drauf geschrieben?
Plus Preise, die dann manchmal eventuell auch, also ich finde, man sollte das Preis-Leistungs-Verhältnis bei sowas nie außer Acht lassen.
Ja. Ist ja albern, dann 1.500 € Wein drauf zu schreiben, ja, den muss man getrunken haben. So, ja.
Es gibt also einiges zu überlegen. Dann habe ich, als ich an der Lampe vorbeiging, wenn man von hier in die Küche kommt, erste Flasche links vorne in der Ecke ist, Silex. Also habe ich gedacht, komm, wir machen mal Sauvignon Blanc. Wir machen jetzt mal mit all diesen Überlegungen, machen wir jetzt so eine Liste, weil ich glaube ja, dass es schon mindestens mal pro wichtiger Rebsorte mindestens auch ein paar mehr Weine gibt, die man mal getrunken haben muss, weil wir jetzt über diesen Erfahrungszuwachs reden, über das.
Ja.
Dieser Wein zeigt dir, was überhaupt ein Riesling, Sauvignon oder sonst was überhaupt kann oder wie auch immer. Und ich hab das ja so gerne. Also deswegen finde ich die Idee auch schön. Das Weinpaket der Webweinschule ist ja so, macht das ja in generisch. Übrigens ist für all diejenigen, die jetzt immer das nochmal verschenken wollten, das war eine Weile nicht lieferbar und so. Wir haben es jetzt nochmal komplett neu gemacht. Ich habe es nochmal komplett neu gemacht, das Weinpaket der Webweinschule bei Lobenberg. Wir mussten ein paar Weine rausnehmen, weil zum Beispiel, Stichwort edle Rebsorten, kein Mensch macht mehr Müller-Thurgau. Es war immer Müller-Thurgau drin. Ich liebe Müller-Thurgau. Ich fand, jeder Mensch muss mal Müller-Thurgau getrunken haben. Es war ein guter drin, aber das ist jetzt schon der zweite neue, weil die hören immer alle auf. Die reißen das immer alle raus, weil sie sagen, ja, es will halt keiner kaufen. Deswegen gibt es das jetzt in Weißburgunder. Aber wir haben das also neu gemacht. Man kann das wieder kaufen. Da ist ein Sauvignon Blanc drin aus der Touraine. Ganz klassisch. Ja. Und dann sagt man so, wenn du das getrunken hast, dann hast du schon mal eine gewisse Vorstellung. Der ist natürlich total austauschbar. Es sollte ein guter sein, da gibt es hunderte, die man nehmen kann. Und ich glaube, man muss auch immer noch einen zweiten direkt da drin haben. Im Paket funktioniert nicht, weil dann muss man das wäre eine neue Welt. Man muss auch parallel einen aus der Touraine und einen aus der neuen Welt getrunken haben. Und da habe ich dann so eine Idee, dass ich immer sagen würde, ja, Mulder Bosch. Aber ich habe meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht in Südafrika und dann in der Wildnis. Und da konnten wir dann nicht feiern, weil es da keinen Wein und nichts gab. Und dann sind wir 2 Tage später waren wir in einem Restaurant, wo wir das feiern konnten. Und da war Mulder Bosch auf der Karte. Wir haben den getrunken und der war total Schön. Dann sind wir nach Deutschland zurück und dann habe ich bei ihrem Vater um die Hand seiner Tochter angehalten und dann hat er ja gesagt und dann waren wir mit Doc Chanks in Hamburg und haben das auch gefeiert und witzigerweise auf der Karte war Mulderbosch Sauvignon Blanc, haben wir den getrunken. Dann fahren die wieder nach Hause und Montag liegt in meiner E-Mail-Inbox ein Newsletter von einem meiner Händler, 12 für 11 Angebot Mulderbosch. Habe ich 12 gekauft und meine Frau und ich noch bei vielen schönen, weißt du, so Fotos gucken und so weiter, bei vielen sentimentalen Gelegenheiten den getrunken. Ich habe nur gerade mal geguckt. Der ist in der Ausstattung sehr viel einfacher geworden und viel billiger als damals. Also heute kostet er unter 10, der kostete damals schon 12,50 und das ist ja, ja, wir haben dieses Jahr 20. Hochzeitstag. Ja. Nee, gar nicht wahr. Wir haben 20. Verlobungstag sozusagen. Also ich hätte sie 2004 gefragt. Und dann würde ich das also vielleicht nicht mehr sagen, aber ganz generell ist es eigentlich auch so, dass als Kritiker sage ich dir, der Kritiker sagt, es gibt wirklich eine neue Welt, es gibt eine neue Welt Sauvignon Blanc, den man mal getrunken haben muss, und das ist Life from Stone. Der ist so dermaßen archetypisch, kostet auch nur 12 Euro oder sowas, ne? So archetypisch, alles dran, sehr gut übrigens, sehr, sehr gut, ich mag den sehr. Der hat nichts von dem, was man so klischee-mäßig als schlechte neue Welt bezeichnet, ganz toller Wein. Aber das ist natürlich ein bisschen austauschbar. Also die Welt geht nicht unter, wenn du jetzt einen anderen guten, eine Verlegung oder was weiß ich was trinkst. Deswegen würde ich sagen, wir haben immer noch keinen Wein, den man mal getrunken haben muss. Wir haben es nur so sehr generisch. Jetzt kommen wir mal zum ersten Wein, den du mal getrunken haben musst. Mit 88%iger Wahrscheinlichkeit musst du einmal im Leben Fumé Blanc von Zeta getrunken haben.
Ja, 88, gehe ich mit.
Mhm. 88% ist die Wahrscheinlichkeit, Felix, dass du aus Deutschland kommst. 12% unserer Hörer können von woanders. Die müssen den nicht getrunken haben. Ich habe die Geschichte hier mal erzählt. Ich erzähle sie mal im Schnelldurchgang. Frau kommt bei Anja Schröder, Planet Wein, hier in Berlin in den Weinhandel, sagt, ich habe gehört, bei Ihnen kann ich Zeta kaufen. Die kommen ins Gespräch, sie sagt, ich arbeite in der australischen Botschaft beim Landwirtschaftsattaché. Ja. Ich habe in die Heimat geschrieben, weil ich so gerne Sauvignon Blanc mag und weil ich Sauvignon Blanc gerne mit ein bisschen Holz mag. Und da waren dann irgendwie so die Weinleute. Und ich habe gesagt, du kannst ja nicht mal eure Winzer da fragen, dass sie mir so ein Care-Paket schicken. Und da hat so ein Winzer gesagt, was willst du denn, du bist doch in Deutschland. Da gibt es Oliver Zeta, besser als der, können wir das hier auch nicht. Und ein australischer Winzer erzählt irgendwie, und dann hat sie das gekauft und so. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du, wenn man sowas in der Familie hat, in einer Führung hier in Deutschland, dann musst du das mal getrunken haben.
Das stimmt.
Finde ich, also da haben wir den ersten Wein, wo ich sage.
Ja, da gehe ich mit. Das ist preis-leistungs-verhältnismäßig auch
Bombe.
Bombe, unschlappbar.
Die andere Frage ist, muss man auch Knipser getrunken haben, weil Knipser den so salonfähig macht? Das finde ich ist nämlich auch eine ganz wichtige Frage. Das ist sozusagen Zahnweh im linken Backenzahn. Stell dir vor, lieber Felix, ich schenke dir ein Glas Champagner ein. Du siehst so aus dem Augenwinkel, es ist Pommery-Basis. Ja, und dann sitze ich da ganz gespannt und gucke dich immer an und du probierst es. 11 Millionen Flaschen Produktion, ein wahnsinnig durchschnittlicher, sehr auf den Massengeschmack getrimmter, sauber handwerklich gearbeitet. Da sind die Gesetze in der Champagne klar, aber wirklich langweiliger.
Das ist sehr langweilig, ja.
Was, ja, und ich sage, das ist der erste Brüt-Champagner in der Geschichte der Champagne.
Ja.
Ist nur leider 177 Jahre her. Vielleicht können wir dann irgendwann mal sagen, jetzt kein Mast mehr. Ja, das ist nämlich genau, das ist wie mit dem 90er. Also bei dem 90er ist ja noch so, dass der 90er Sauer Tee, der zeigt ja nicht mal mehr das, was er damals kann. Bei Pommery muss man aber sagen, ja, aber jetzt sind alle Brüte. Kann man irgendwann auch, ja. Da sind ja sogar schon die Grabsteine weggeräumt von den Leuten, die das gemacht haben. Die sind nicht nur tot, die sind auch wirklich vergessen. Bis auf Luise. Deswegen die Frage, muss man Knipser getrunken haben? Knipser hat in den, also Sauvignon Blanc, der kostet wenigstens Basis. Es gibt viele gute Gutsweine vom Sauvignon Blanc. Aber er ist halt schon so ein bisschen, also die Brüder Knipser waren schon die den Weg geebnet haben für Sauvignon Blanc in der Pfalz und von da ging es dann schnell nach Württemberg und das sind schon so die Leute, die dem deutschen Sauvignon Blanc, glaube ich, die Tür aufgemacht haben. Aber wie gesagt, das muss man dann überlegen, ob das nicht sogar schon zu sehr Opa erzählt vom Krieg ist. Also wie lange man das jetzt irgendwie hochhalten
will. Ja, das ist schon eine spannende Überlegung, weil es bleibt dann doch auch ein Basisgutswein. Ne? Also klar kann man das mal machen, aber würde ich eher, selbst als lokalpatriotischer Pfälzer und Knipser-Fanboy, würde ich sagen, nee, muss man jetzt nicht unbedingt.
Nee.
Bei Zeta gehe ich mit, weil das ist schon sehr,
ist auch sehr
eigenständig
gut.
Und ist auch wirklich sehr gut.
Das ist alles, es hat einen anekdotischen Wert, es hat eine hohe Weinqualität, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und es ist ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Man erkennt den Wein, glaube ich, blind in so einer deutschen Phalanx schon immer noch ganz gut. Wenn wir also jetzt wissen, ob dir Sauvignon Blanc überhaupt schmeckt, und das haben wir jetzt spätestens rausgefunden,
ja,
dann geht es natürlich jetzt um die großen Dinger.
Ja.
Dann kommt natürlich jetzt das, was du wahrscheinlich eigentlich im Sinn hattest, als du das erfragt hast. Zahnweh ist zu Ende sozusagen. Jetzt kommen sie alle und sagen Baron de L, La Doucette und Silex. So, da kommen sie jetzt alle mit der Loire und die Loire, Heimat des Sauvignon Blanc, La Doucette, Silex und wenn es wild sein soll, dann vielleicht noch Vincent, Vincent Gaudry. Sorry, das ist Pichler und Sin Humbrecht in Sauvignon Blanc. Die Musik spielt in der Steiermark.
Das stimmt. Ich würde jetzt sagen, wenn man von der Loire, kann man schon mal das Argument machen, man muss von der Loire auch einen Sauvignon Blanc getrunken haben. Das ist so ein bisschen dieses Knipse-Argument, ja. Aber könnte man ja auch bei Guiberteau oder so schauen, die auch tollen
Sauvignon Blanc. Genau, einen schönen Parfumé oder Château de Sancerre.
Mhm. Sancerre. Château de Sancerre, schwer unterschätzt eigentlich.
Ganz, ganz super. Tolles. Mhm. Und dann hat man auch den tollen Namen und so weiter. Aber im Prinzip austauschbar. Man muss natürlich mal Parfumé getrunken haben, aber das ist genau der Punkt. Wir reden jetzt über die nicht austauschbaren.
Ja. Und dann sind wir eher bei der Steiermark.
Weil wir müssen auch ein bisschen Neuseeland eventuell. Das ist mein Problem zum Beispiel. Ich kann mir die immer nicht merken. Ich habe sehr viele große neuseeländische Sauvignon Blanc eingeschenkt bekommen und so. Und das ist alles nicht so hängen geblieben. Der Funke ist nie so übergesprungen. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Christoph Raffelt folgt und der unten war und so und der die tollsten ausgegraben hat, da findet man wahrscheinlich auch einige, wo man hinterher sagt, ah, das muss man schon mal getrunken haben. Das sind natürlich dann häufig aber auch sehr kleine Auflagen und man muss überhaupt schon der Information hinterherlaufen, dass man das mal getrunken haben muss. Ja. Das ist dann immer schon noch so ein sehr persönliches Ding in anderen Abführungen.
Wir sind Übersee eher nicht so.
Nee, wir haben neulich wahnsinnig schön Chardonnay getrunken.
Ja, den hat Paul mitgebracht.
Genau, wie hieß der noch?
Fällt mir jetzt nicht ein. Und das war sehr gut.
Wir trinken sehr wenig Übersee, das stimmt. Jetzt also mal ganz kurz zum Thema Steiermark. Ich war dann da in der Steiermark und habe mir das angeguckt, weil ich das auch schon von verschiedenen Seiten gehört hatte. Und natürlich gibt es einen Wein, den man auch immer wieder genannt bekommt. Und das ist Ziereck von Zement. Und als wir die Webweinschulfolge über Sauvignon Blanc gedreht haben, hatten wir auch den Ziereck von Zement auf dem Tisch. Und das ist auch eigentlich eine ganz gute Wahl, weil du hast eine entsprechende Distribution. Das ist jetzt nicht so schwer, das zu kriegen. Nein. Stückzahl ist ganz gut. Als ich allerdings da war, habe ich festgestellt, dass die Winzer unter sich alle noch so ein Favorite haben. Also wenn du mit den Winzern sprichst, dann sagen die immer, oh, der Christoph. Es ist so ein bisschen so die, wie soll man das sagen, es wäre Quatsch zu sagen, die graue Eminenz, weil so alt ist er nicht. Aber es ist schon so, dass die Leute auf Neumeister sehr positiv zu sprechen sind. Und auf der anderen Seite hast du dann auch wieder das Problem, dass du überm Ziereck ja beispielsweise noch den IZ hast aus Intracellulärer Gärung von ich habe den mal getrunken, das ist Wahnsinnswein. Und bei Christoph Neumeister hast du auch noch größere Sachen und so. Da muss man dann auch immer noch mal so den richtigen Wein abpassen, weil ich glaube, achso, oder vorher, und Sattlerhof ist dann sozusagen der Wilde im Quartett da. Ich glaube, dass die großen Weine der Welt, wenn sie funktionieren, also sie erweitern deinen Horizont und wenn sie dir dann gefallen, dann kommt Neugierde.
Ich glaube auch, dass man es so eigentlich gut verstehen kann, dass man sagt, okay, man muss einmal, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, einen angereiften Ziereck von Tement probieren, weil ich das sehr faszinierend finde, wie gut das reift und wie sehr mir gereifte Ziereggs besser gefallen als jungen. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, das ist wirklich richtig groß, das macht mir Lust auf die Region. Und jetzt gucke ich mal bei Wohnmut.
Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man jetzt zum Beispiel mich schon um einen Tipp fragt, dann kann man natürlich auch direkt sagen, vielleicht noch was anderes, aber das machen wir vielleicht, wenn wir den Wein aufgelöst haben. Wir müssen noch zwei, drei andere Sachen auch nachschieben. Mit einem einzigen Wein kann ich ja den guten Felix nicht vom Hof
lassen. Das ist richtig, ja.
Vielleicht lösen wir zwischendrin mal den Wein auf und machen danach weiter.
Ach, ganz neu, aber dann brauche ich nochmal einen Schluck, dass du schnell warm machst. Das ist sehr gut.
Das ist mehr als nur sehr gut, wenn ich das so sagen darf. Ich will dich ja nicht beeinflussen.
So, jetzt gucke ich nochmal.
Ja, nimm dir Zeit. Wir können ja dann probieren, rausschneiden.
Das ist wahnsinnig toll.
Ja.
Das ist ein richtig guter Weißwein. In der Nase war er erst ein bisschen verhalten, dann kam ein bisschen Süße. Zwischendurch hatte er auch mal so ein bisschen Erdbeere, als es wärmer wurde. Aber er hat auch viel kräutrige Aromatik.
Ja, bis hin zu so ein bisschen Süßholz. Lakritz ist so übertrieben.
Aber was ist Süßholz so? Ist nicht schlecht, weil es hat so eine süße Anmutung in der Nase.
Und dieses Kräutrige, also süß und Anis und so, das spielt so alles in eine Richtung. Das ist so ein süß-kräutrig, ein bisschen beerig, finde ich auch.
Ja, schon die Nase. Sehr toll. Ist wahnsinnig komplex. So ein bisschen rauchig, ein bisschen malzig. Mhm. Dann nach hinten wird so leicht bitter, bisschen Grapefruit, aber nicht zu viel. Ist wahnsinnig lang. Ich würde sagen, es ist noch recht jung. Mhm. Also es zeigt viel Potenzial.
Ich bin kein großer Fan des Wortes. Und ihr hört es von mir hier nur alle 2 oder 3 Jahre mal, wahrscheinlich insgesamt 2 Mal bisher. Ich finde es tatsächlich ein bisschen salzig.
Ja, das stimmt.
Das ist so nicht nur einfach kreidig-phenolisch, sondern tatsächlich so ein bisschen in so eine, ich habe so ein bisschen an Salz gedacht tatsächlich, an Kochsalz richtig, also richtig so ein bisschen salzig.
Das ist schon sehr phenolisch, das schmirgelt so und zwischendurch hat man das Gefühl, oh, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen zu viel, also es ist so an der Grenze, aber es ist immer aus einem Guss. Ganz toll. Jetzt willst du natürlich hören, was es ist. Also ich finde es super. Es ist Weißwein, es ist nicht zu jung. Ich sag mal, es ist kein Riesling. Und es sind keine, es ist auch nicht unbedingt Chardonnay.
Naja, es ist natürlich der Wein, den wir mal getrunken haben.
Also Sauvignon Blanc, das schon, bietet sich schon an. Aber da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Jetzt bist du da so vorgeprescht.
Kein Problem.
Ich da mal 2 Sekunden länger gebraucht habe.
Nein.
Es ist Sauvignon Blanc und es ist auch eher Steiermark als was anderes. Mhm. Also es ist nicht so Loire-typisch. Ich finde es auch nicht Übersee, weil dann wäre die Aromatik in der Nase, glaube ich, ein bisschen anders. Ist toll. Ist es Zement?
Nee, es ist Neumeister.
Neumeister, ja.
Es ist der Wein, von dem ich denke, das ist noch spektakulärer als Zierk. Es ist Moorfeitel.
Oh, toll.
Von Neumeister 21er. Und du hast vollkommen recht, man kann das noch steigern mit Gereifen. Ich bin nach Canossa gegangen, sagen wir mal so. Nachdem ich vor fünf Jahren da war, das ist ein wahnsinnig netter Mensch, der Christoph Neumeister. Und
wenn du der Papst bist, der nach Canossa geht, wer waren die anderen Päpste? Alter, weißer Mannwitz.
Ja. Wir waren da in diesem besten aller Verkostungsräume. Der hat einen wahnsinnig spannenden, spektakulären Verkostungsraum. Und wir waren bei ihm, wir waren aber auch bei Lagnatinacher, wir waren bei Ziereck, wir waren bei Gerhard Wohlmuth. Mit dem haben wir uns nur getroffen oder so. Also wir haben die ganzen großen Namen abgeklappert. Und in den Sattlauf waren wir nicht. Aber Sattlauf hatten wir ja schon diverse Male im Podcast. Und anschließend hat er noch eine total nette Mail geschrieben und sich für den Besuch bedankt und wenn ich irgendwas brauche und so weiter. Und ich dachte immer, Mensch, ich schreibe ihm sowieso bald, weil ich will noch einen zweiten Teil zu der Geschichte schreiben. Ich hatte aber dann hier im Podcast von der Reise erzählt und so war das dann irgendwie so ein bisschen auserzählt und Neumeister war gar nicht so gewürdigt und ich hatte dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst, mich da mal zurückzumelden, weil ich ja immer dachte, ich melde mich zurück, wenn ich was brauche sozusagen. Ja. Ich werde ja noch was brauchen. Naja, und jetzt fünf Jahre später habe ich mich dann irgendwie, ne, liebe Leute, man kann meine Arbeit mit einer Steady-Mitgliedschaft unterstützen. Extra für diese Folge, extra für Felix, habe ich jetzt Christoph Neumeister nochmal angeschrieben und gesagt, es tut mir so leid, 5 Jahre Verspätung. Und dann auch noch gleich gefragt, ob er nicht einen Moorfeitel für
mich. Kannst du mal deinen teuersten Wein auch noch rausdrücken?
Ich habe ihm dann auch gesagt, wir brauchen keine Konterflasche, kannst ja als Konterflasche in den Ortswein schicken, wenn das dann schief geht. Hat er gelacht, sagt er, ey, sowas passiert einfach ständig mal. Und hat dann irgendwie ganz nett 2 Flaschen Moorfeitel geschickt. Und das ist für mich auch deswegen so spektakulär, weil es nur, ich glaube, 48 oder 44 Euro kostet. Das ist total
bezahlbar.
Bezahlbar. Er hat diesen Jahrgang selber ausgewählt, weil er fand, dass der sich gerade sehr gut zeigt. Und wie gesagt, Felix, wenn dich das so glücklich macht wie jetzt den Flo oder mich, für mich ist es auch ein absoluter Gänsehautwein. Mhm. Und es ist eben genau diese Kunst beim Sauvignon Blanc, des Reifezeitpunkts. Ich finde, beim Sauvignon Blanc, das entscheidet sich komplett über diese Aromatik. Kommst du in diese dropsige Maracuja, bleibst du in dieser grün-grasigen oder bist du genau in der Mitte und du bist wieder hier genau in der Mitte. Und natürlich kann das ein Silex auch. Und natürlich macht das ein Silex, aber ein Silex kostet 160 Euro. Mhm. Ja, aber wenn du diesen Wein jetzt zum Beispiel dir besorgst und ihn trinkst und ihn genauso gut findest wie wir, dann passiert ja was ganz normal ist, dann kaufst du als dieses Silex. Dann kommt die Neugierde, dann willst du die alten Reben, also das Allerbeste, noch besser als der IZ dann wieder, der über dem Ziereck steht, das sind die alten Reben von Christoph. Und für diejenigen, die immer direkt ans Ziel marschieren müssen, er hat im Moment einen 2008er Schatzkammer-Release in seinem Online-Shop für 118 Euro. Wenn, also für diejenigen, die immer sagen, ich will nur das Beste. Aber eigentlich ist es so, also wenn du einen Wein von mir genannt haben willst, zählt da mal außen vor, ne? Einen Wein von mir genannt haben willst, den du getrunken haben musst an meinem Leben, in der Kategorie Sauvignon Blanc, dann ist es Morfalte. Mit allen Konsequenzen, wenn du es magst.
Ja, klar. Und wenn man dann eh bestellt, kann man eigentlich für Weißburgunder von Neumeister gleich noch was dazu tun. Weil der macht auch wahnsinnig guten Weißburgunder.
Einer der besten Winzer Österreichs. Ganz, ganz großartige Sache. Und jetzt weißt du also, warum dieser Film über Zahnweh, weil ich finde es peinlich, wenn Leute auf die Frage, was muss man mal getrunken haben, irgendeinen Wein nennen, den wahrscheinlich 60% der Hörer, von dem 60% der Hörer noch nie gehört haben. Das ist so wichtig tourisch, ja? Ja, trink mal, bababa. Was? Kennst du nicht, bababa? Was ist denn los? Also ich habe durchaus Verständnis, dass man in Deutschland vielleicht erstmal an Ziereck denkt und nicht sofort an Moorfeitel. Aber jetzt weißt du, warum ich sage Moorfeitel.
Und Ziereck machst jetzt auch nichts falsch, aber...
Nein, machst du nichts falsch. Wie gesagt, das ist wirklich der absolut... Das ist ein Wimpernschlag-Finale. Aber wenn ich dann schon mal da bin...
Ja, eben.
...und die Expertise entwickle und mich dann jemand fragt, dann ist natürlich Quatsch, wenn ich, um nicht aufzufallen, Ziereck sage, wenn ich doch eigentlich Moorfeitel meine.
Das stimmt. Und das ist wirklich wahnsinnig gut.
Ja. Wir machen jetzt mal einen Schnelldurchgang. Damit du noch ein paar mehr solcher Sachen hast. Du weißt jetzt... Es gibt substituierbare und nicht substituierbare. Also wenn wir jetzt mal über einen Silvaner reden, dann sage ich, du musst den Freiraum von Sauer getrunken haben. Das sind 5 Tage Maischestandzeit, die einen wahnsinnigen Einfluss auf den Wein haben. Also nicht nur, weil es 5 Tage, sondern weil die einen wahnsinnigen Einfluss auf die Rebsorte haben. Und dann wird der spontan vergoren, bla bla bla. Er ist der Einzige, der den macht. Kannst du durch nichts substituieren, muss man mal getrunken haben, wenn man Deutscher ist. Sonst muss man sie nicht. Der Schäfer von Mai ist aber super verlässlich. Es gibt jedes Jahr Leute, die neues Holz im Silvaner ausprobieren und dann kommen wieder die Kunden und finden, das war zu viel oder zu wenig oder dies, das. Und dann machen sie es im nächsten Jahr wieder anders. Du kannst natürlich jedes Jahr jetzt suchen, welches ist der Großartige. Oder du gehst einfach zum Schäfer von Mai, das ist die verlässliche immer. Der ist so mittelsubstituierbar. Beim Vince, den wir hier im Podcast hatten, ist es schon eher so, dass das substituierbar wäre. Da gibt es mittlerweile 2, 3 mehr, die 20-30% Maische vergären oder sonst was. Bei den Super-GGs gibt es ganz viele.
Ja, da gibt es wirklich viele.
Und dann kannst du noch das Fass aufmachen, Muschelkalk versus Kolper. Das würde alles zu weit führen, wenn man doch nur den Wein, den man mal getrunken haben muss. Also in Deutschland, sage ich mal, Freiraum und Schäfer. Das reicht aber nicht an Silvaner, aber das sind 2 Silvaner, die man mal getrunken haben muss. Machen wir mal deutsche Weiße ohne Riesling nach Fläche, weil den Riesling, den kriegt ja der Flo als Hausaufgabe über den Sommer. Du kannst bitte mal in der nächsten Folge oder übernächsten, wenn du noch mehr Zeit brauchst, mal sagen, welche Rieslinge muss man mal getrunken haben. Hast du jetzt, das ist ganz normal Zeit zu überlegen. Also deutsche Weiße Ex-Rieslinge nach Fläche, Müller-Thurgau. Einwein-Feldmarschall von Fenner, von Tiefenbrunner. Neulich wieder getrunken. Was für eine Granate.
Ja, guter Wein.
Das einzige Müller-Thurgau GG stammt aus Südtirol. Also muss man dazu wissen. Und ist mit 45 Euro auch gar nicht so teuer.
Bezahlbar.
Wahnsinnig guter Wein. Grauburgunder ist alles substituierbar. Ja. Es gibt nicht den einen. Ich würde eine klitzekleine Einschränkung machen. Es gibt in Deutschland 2 Weingüter, die den Wein komplett natural auf der Schale vergären und dann aber umziehen ins Barrique und dort für 2 Jahre lagern lassen. Das finde ich ist eine ganz tolle Spielart. Das machen Marx mit einem Marxismus und Poss mit einem Vogelfrei. Einen von beiden, finde ich, muss man mal getrunken haben. Wenn es um die Naturals geht, bin ich zwar ein großer Fan von Trauzabele, muss aber ehrlich zugeben, da sei in Norditalien und Slowenien besser aufgehoben. Da gibt es die entscheidenden Granaten, irgendwie Natural Grauburgunder.
Was ist mit Zahlwander? Zahlwander Grauburgunder?
Das ist, glaube ich, nicht ein One-Hit-Wonder gewesen, aber das, also ob der jemals wieder so gut war, so wie der 2.8er,
weiß ich nicht. Ist ja auch so eine Sache, ne? Da hast du mal den 2.8er getrunken und der war so unfassbar gut.
Ja.
Aber ob die Folgejahrgänge dann auch.
Und ich finde so auch, Nebenerwerbswinzer ist dann immer so ein bisschen, der beste Weißburgunder, den ich je getrunken habe, war Neckenmark von Belanschitz, die machen die, glaube ich, gar nicht mehr. Und die haben damals 600 Flaschen mal so nebenbei gemacht oder so. Das muss man rausnehmen, sonst kommt wieder dieses Distinktionsding. Aber beim Grauburgunder würde ich noch eine Sache sagen. Da muss man einmal sowas aus Leutesdorf an der oder aus, von der Mosel getrunken haben, was mit so mega viel Säure daherkommt, weil das den Grauburgunder so anders macht. Das finde ich schon, aber da gibt es auch nicht den einen, das ist ziemlich substituierbar. Aber bevor man nur in Norditalien, Slowenien und so weiter rumsucht, Weißburgunder ist eigentlich alles substituierbar, aber auch das Thema Holz und Weißburgunder, einige können es und andere können es nicht so gut, manche können es in manchen Jahrgängen und dann machen die mal mehr und mal weniger. Leute, Trio von Reinhold und Cornelia Schneider, Neuholz, Weißburgunder, muss man mal getrunken haben, weil sowieso jeder Deutsche mal einen Wein von Reinhold und Cornelia Schneider getrunken haben muss. Für die nicht-deutschen Hörer, also damit meine ich ja nicht die Nationalität, sondern den Wohnort, gilt das nicht entsprechend. Außerdem finde ich, wir haben zwei Betriebe, die Weißburgunder vierstufig ausbauen und das mit unglaublich viel Liebe machen. Ja. Und das ist der Lindenhof Martin Reimann und das sind Böhme und Töchter. Und insbesondere Böhme und Töchter, finde ich, muss man mittlerweile auch mal getrunken haben, denn das geht so durch die Decke. Das Zeug ist so gut, was die machen.
Da würde ich noch ergänzen tatsächlich, weil es einfach einer meiner Herzensweine ist.
Gabel
auch, ja. Aber eher ein Weißburgunder GG von Rebholz.
Ja, finde ich auch. Ist aber am Ende kannst du das halt doch so ein bisschen, ja, also ja, als Deutscher, vielleicht muss man das mal getrunken haben. Der beste Weißburgunder der Welt stammt von Georg Prieler. Das war ehemals der Leiterberg-Dack. Weil er aber weiß, dass er den besten der Welt macht, macht er mittlerweile 4 Lagen Weißburgunder. Und da kann ich euch nicht mehr sagen, welches jetzt ist. Es gilt allgemein, gilt er als bester Weißburgunder Winzer der Welt. Und ich habe Prieler 4 getrunken. Es ist wirklich unfassbar.
Wirklich gut.
Prieler, eigener wunderbar. Stern. Man kann vielleicht ja mal mit dem Leiterberg-Dack starten. Und Sanctissimus von der Kellerei St. Pauls aus Südtirol habe ich neulich auch wieder getrunken. Habe ich es auch mehrere Jahrgänge getrunken. Ist auch unglaublich, kostet eigentlich auch dreistellig. Aber wahnsinnig schön. Warner hatten wir schon. Scheu, Pfäffingen, SP. Ja. Alles andere ist substituierbar. Man muss viel mehr als die SP getrunken haben, aber alles andere ist substituierbar. Rieslaner, Bürgerspital, möglichst Bärenauslese oder Trockenbärenauslese. Und wenn jetzt wieder einige schon an den Kommentarspalten sitzen. Müller-Catois war natürlich mal das Nonplusultra, aber Hans-Günter Schwarz, der Kellermeister, der das zu neuen Höhen geführt hat, ist vor 22 Jahren in Ruhestand gegangen.
Ja.
Man muss dann auch mal ehrlich sein, selbst die Weine, die er noch gemacht hat, so alt muss Rieslaner nicht werden.
Ja.
Das ist dann leider einfach mal vorbei und mittlerweile gibt es schöne, edelsüße Rieslaner aus der Musbacher Eselshaut oder was auch immer das ist bei Müller-Catois, aber es ist halt nicht mehr so, wie es mal war.
Ja.
Ne, ihr müsst also den Kommentar nicht schreiben. Ich finde, dass das Bürgerspital mit seinen Bärenauslesen da ganz, ganz herausragend ist. Bei Kerner, Bachus, Traminer, Elbling und Gutebel bin ich raus.
Dann machen wir Cut.
Und nein, Ziereisen muss man nicht getrunken haben. Also nur weil teuer und mal 100 Punkte, ihr müsst nicht jeden 100 Punkte wollen. Das ist, der misst sich mit Chardonnays.
Ja.
Und dann ist er vielleicht sogar günstig für das, was er bietet. Aber wir reden ja jetzt als gut edel, finde ich, ist das nicht unbedingt. Da denke ich mal, da werden uns unsere Schweizer Hörer eher den einen oder anderen empfehlen können, den man mal getrunken haben muss. Ich würde sagen, wir machen gelegentlich Filme über Zahnweh in Zukunft. Ne? Und den nächsten macht Flo über Riesling.
Ey, Hausaufgaben über die Sommerferien, ne? Wer macht denn sowas?
Ja, du bist doch Lehrer, du weißt ja, dass es verboten ist.
Ja, das ist wirklich, wirklich stark. Da kann mein Wein nicht unbedingt mithalten, glaube ich. Ich schenke dem Felix heute Wein aus Südafrika ein. Und zwar einen Chenin Blanc aus 2022 vom Weingut Ladit. Tschüss. Ich hatte schon Albträume vom Podcast. In die letzte Woche habe ich geträumt, wir haben einen Podcast produziert und dann waren wir verabredet und wollten mit Anja und noch jemand anderes weg und dann haben wir schon alle zusammengesessen und dann war mein Mikrofon falsch und wir mussten alles neu machen. Schweißgebadet bin ich aufgewacht. Ihr wisst ja, dass wir hier unter der harten Knute von Felix Botmann stehen. Das geht schon in meine Träume rein. Wir haben uns getroffen und haben Champagner verkostet. Da wird Sascha schon etwas darüber erzählt haben.
Haben, ja. Wir tauschen aber die Reihenfolge der Folgen. Dann kann Sascha erstmal erzählen.
Und es war spannend. Wir haben viel Salon probiert. Und was eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war großzügig und schön, aber es waren zwei Proben in einem. Weil danach kam noch eine Bordeaux-Probe gereift. Und jung meistens, ne? Mhm. Und es war tatsächlich ein bisschen viel. Ich muss für mich persönlich sagen, ich war dann irgendwann richtig erschöpft, weil man aufgrund der Wertigkeit der Beine sich besonders konzentriert. Mhm. Und wenn es dann immer noch weitergeht und immer noch weitergeht, dann wird man irgendwann so ein bisschen ausgelaugt, weil man sich so drauf konzentriert und versucht, dem gerecht zu werden und so. Und dann ist man schon irgendwann so ein bisschen erschöpft. Dann dachte ich mir, Mann, das wären auch zwei Proben gut gewesen.
Ja, hätte man auch zwei machen können.
Oder? Hätte man auch zwei auch draus machen können. Es war sehr spannend, es war ein sehr lehrreicher Abend, auch was Flaschen anbelangt. Ob sie echt waren oder nicht echt waren, ob sie Wanderpokale waren, keine Wanderpokale waren, ob sie aus Mangel heraus, weil es auch sehr alte Flaschen waren, aus zum Beispiel 1945, einfach nur komisch aussahen, weil es gab nichts anderes. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Was war dein Lieblingssalon? Kannst du das jetzt noch so aus der Hüfte?
Ja, also 2004, 2008, 2013 waren für mich einfach perfekt.
Ja, das ist bei mir ziemlich ähnlich. Das waren so 100 Punkte Champagner, wo man so sagen konnte, okay, das, also viel besser geht eigentlich nicht.
Ja, ja, also 2004 war es, glaube ich, wo ich sogar dachte, vielleicht auch einfach der beste Champagner, den ich bisher in meinem Leben getrunken habe.
Mhm. 2004 eh starkes Jahr. Also ich kann mich auch erinnern, wir haben hier
2004 Dom getrunken.
2004 Dom getrunken, der auch unglaublich gut war.
Ja.
Also schön, war total super, sehr lehrreich. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und muss auch sagen, das ist also wirklich zweimal once in a lifetime in einer Probe.
Ja.
So viel Salon und dann diese ganzen alten Bordeaux gegeneinander. Total spannend.
Fürwahr.
Fürwahr. Ich habe mal ein bisschen gelesen über die letzte Master of Wines Prüfung, die jetzt gerade kam. Ich fand es ganz interessant, mal ein bisschen Zahlen dahinter zu haben, weil es mich interessiert hat, wie viele melden sich da eigentlich an und wie viele passieren da so die erste Stufe und dann die zweite Stufe und dann die dritte Stufe. Was ich noch nicht verstanden habe, vielleicht weiß irgendeiner von unseren sehr klugen Hörern, wie das ist, ob man, wenn man einmal in einem Jahr die erste Stufe erreicht hat, ob man und dann durchfällt quasi in der zweiten Stufe, ob man dann im Folgejahr gleich wieder bei 2 einsteigt oder ob man dann nochmal 1 machen muss.
Meinst du jetzt WSET 1, 2?
Nee, nee, für Master of Wine. Da gibt es so, drei
verschiedene Module.
Die haben drei Module, die man machen muss.
Achso, Praxis, Theorie und Arbeit ist
Es ist, es ist zweimal Praxis und einmal Theorie.
Hm.
Also es gibt diese Stage 1, warte, ich hab's gleich. Ja, also es ist auf jeden Fall einmal Theorie, das ist diese zweite Stufe. Stufe 1 und Stufe 3 ist Praxistest. Und im letzten Jahr, das fand ich ganz interessant, haben sich 137 Leute für das zweite Examen, dieses theoretische, qualifiziert. Mhm. Die haben also Stufe 1 geschafft und ich gehe mal davon aus, dass wenn man, obwohl, nee, das weiß ich nicht, vielleicht kann mir das ein Hörer sagen. Und von den 137 Leuten sind nur 17 durchgekommen.
Ja.
Das ist ja wahnsinnig wenig, sind nur 12%.
Und haben die alle das probiert oder also die durchgekommen waren, haben das dann auch alle probiert oder waren das die sich qualifiziert haben und einige haben vielleicht erst im nächsten Jahr den Versuch gemacht?
Ah, das wäre eine spannende Frage. Das kann ich hier bei Genesis Robinson nicht lesen.
Weil ja vielfach das Ganze ein Nebenerwerbs- oder eine nebenberufliche Ausbildung ist und nicht alle immer alles straight durchmachen, weil sie dann erstmal, sie machen dann wieder eine Weile und dann müssen sie mal wieder eine Weile arbeiten oder so.
Das ist eine interessante Frage. Also hier steht, dass 137 Leute in 2023 den ersten oder beide Teile von diesem zweiten Examen gemacht haben. Mhm. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass von diesen 137 in dem Jahr nur 17 durchgekommen sind.
Mhm.
Und das ist ja wirklich nicht viel. Und von denen, die durchgekommen sind, also von diesen 17, waren nur 5 First-Timer, also die das erste Mal gemacht haben.
Ja.
Und der Rest hat da schon mehrmals gesessen. Mhm. Das ist ja auch wahnsinnig wenig.
Ja.
Und das ist so ein, das würde mich jetzt als Lehrer auch interessieren, nach welchen Kategorien die diese theoretischen Arbeiten korrigieren. Also was da so die Bewertungsstandards sind. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Also das ist eine der Schwierigkeiten bei den reinen, also bei diesen Papieren, die da schreiben müssen.
Mhm.
Ja? Das sind ja so ein bisschen wie Seminararbeiten.
Ja, genau. Zu BWL, ich lese gleich vor, was es ist. Aber ja,
genau, genau. Entschuldigung, wenn du es eh machst.
Genau, also es war einmal, wie kann Praxis im Weinberg den Einsatz im Keller minimieren? Ja. Also was kann ich im Weinberg machen, um es im Keller nicht machen zu müssen? Und macht Handarbeit die Qualität des Weins besser als Maschinenarbeit? Das war eine zweite Frage. Und dann gab es, was ja recht offen ist eigentlich beides. Und dann gab es, ich will es nicht alle vorlesen, aber dann gibt es noch sowas wie, was ist mit einer Dichtbepflanzung und einer nicht so dichten Bepflanzung? Und ist es eigentlich besser, weniger Nährstoffe im Weinbergsbogen zu haben als mehr Nährstoffe? Also schon auch recht technische Fragen. Und dann gibt es auch so Fragen wie, warum sollte man filtern? Was ist Vorteil und Nachteil von Filtern?
Das sind jetzt aber nicht Aufsatzthemen, wo du sollst an 5 Seiten drüber schreiben, sondern das sind Fragen aus dem theoretischen Quiz sozusagen, aus dem Fragebogen. Und ist es Multiple Choice oder ist es...
Nein, du musst schreiben.
Ah ja, gut.
Mhm. Ja. Und dann hast du auch so weinbezogene Sachen. Also du musst vergleichen und gegeneinander stellen, die Produktionsmethoden für Port, Madeira, Marsala und süßen Muskat. Und musst auch was schreiben über Brett.
Ja.
Also den Weinfehler und was das beeinflusst. Das ist schon recht viel. Also es sind viele Fragen. Man kann sich das alles bei Jancis Robinson mal en Detail durchlesen. Und da würde ich mich jetzt wirklich fragen, wie wird das Korrektur gelesen? Also
aber das waren ja jetzt alles Fragen, die du ganz klar beantworten kannst.
Mhm.
Also sagen wir so, bei der Frage, was kann man im Weinberg tun, damit man es hinterher weniger, das wird 6-7 Themen geben.
Mhm.
Und dann kannst du, was weiß ich was, also Stickstoffunterversorgung kann dann nachher dazu führen, dass du Stickstoffgabe in der Gärung hast oder irgendwie so. Für Chemie ist ja das Thema, wovon ich am wenigsten Ahnung habe, aber ne, also so Unterversorgung kann die Gärung behindern und dies kann UTA fördern und dies kann jenes und dies kann jenes und dann kannst du das Laubwand bearbeiten, bla bla bla. So viel kannst du ja nicht machen im Weinberg.
Aber wenn es so ist, warum fallen dann so viele durch? Also wenn es doch so ist, dann ist es ja einfach was ich auswendig lernen kann.
Tim Atkins hat es mal ganz schön gesagt, der ist Master of Wine. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich musste da sehr schmunzeln, weil wenn mich jemand fragt, ob ich nicht mal diesen Master Wine machen würde, kann ich immer wirklich sagen, nein, ich würde durchfallen. Ich würde den nicht schaffen. Weil Atkins hat so schön gesagt, es ist ein völlig Anlass- und bezugsloses Lernen. Du lernst einfach irgendwas. Eigentlich lernst du Jancis Robinsons Oxford Wine Lexikon auswendig.
Mhm.
Mit ein paar Dingen, die kannst du kurz fassen und ein paar Dinge musst du noch ein bisschen ausführlicher. Also da kommen wirklich so Fragen, wie nennen Sie die 13 Gemeindenamen der Dörfer, auf deren Terrain die Trauben stehen müssen, damit du Asti Spumante aufs Etikett schreiben darfst. Und dann sagen die immer, von Nord nach Süd. Man lernt sie dann von Nord nach Süd, weil alphabetisch. Alphabetisch kannst du ja selber sortieren, wenn du sie alle 13 kennst. Und dann lernst du das, obwohl du in deinem Leben nur 3 Asti getrunken hast, für die theoretische Verkostung. Und obwohl du weißt, dass du in deinem Leben nie mit Asti zu tun haben wirst, du lernst das einfach, weil das musst du in einer Sprache, die du nicht beherrschst. Wenn du kein Italienisch beherrschst, in einer Sprache, die du nicht beherrschst, musst du irgendwie. Und es gibt Menschen, die lesen das einmal und wissen das dann.
Mhm.
Völlig, also das Beste ist ein fotografisches Gedächtnis. Das hilft dir natürlich nachher im Weinhandel, nachher nicht mehr weiter, aber ist egal. Also, und es gibt Menschen wie mich, die so einen rebellischen Reflex im Hirn haben, der wirklich dazu führt, nein, wie so ein kleines Kind, ich lerne das nicht. So. Und ich müsste nicht anfangen mit dieser Ausbildung. Das sind so Dinge, die einfach nicht gehen. Und das ist das andere, was ich manchmal ein bisschen unredlich finde, wenn diese Ausbildung immer so tun, wie wahnsinnig schwer sie sind oder sonst was. Was du nämlich nicht weißt, ist, was in den Vorbereitungsunterlagen sind und wie es abgefragt wird. Das ist nämlich geheim. Es kann nämlich durchaus sein, dass da einfach nur ein Kapitel aus den Lernunterlagen abgefragt wird. Also Arbeit im Weinberg und was sie allerdings. Und dann wäre es natürlich wieder einfacher. Es kann aber auch sein, dass die irgendwelche Fangfragen einbauen, um ihre Quote unbedingt hochzuhalten, weil sie ja, was eigentlich statistisch Quatsch ist, sagen, je mehr Leute durchfallen, desto schwerer ist die Prüfung. Es gibt ja auch die Erklärung, je mehr Leute durchfallen, desto schlechter ist der Unterricht.
Das ist richtig.
Und wir haben mal drüber gesprochen, über in der letzten Folge ging es mal um die Geschmackszonen der Zunge, bis weit in die 2000er hinein haben die ja alle noch gelernt, Wein, die Süße des Weins über die Zungenspitze zu bestimmen, obwohl das gar nicht geht. Und dann kannst du natürlich auch sagen, wenn du eine Technik anwendest, die nicht existiert oder die nicht funktioniert, weil sie auf ein Werkzeug setzt, das du nicht hast, dann ist es wahrscheinlicher, du würdest bestehen, wenn du es nicht machst. Also wenn du einfach frei Schnauze. Deswegen, das ist immer so ein bisschen schwierig, warum fallen die durch? Weil vielleicht das eine oder andere dann doch ein bisschen tricky abgefragt wurde oder vielleicht, weil die halt wirklich echt zu viel zu tun hatten.
Weil es zu viel ist, ne? Also weil du ja nicht weißt, in welchem Bereich deine Fragen kommen. Das kann schon sein. Das hat mich jetzt so ein bisschen interessiert. Da bin ich so ein bisschen durchgegangen durch die Praxisprüfung. Mich das natürlich auch, weil ich das auch spannend fand. Also die Aufgaben ist schon eigentlich immer recht ähnlich. Es gibt entweder Weinpaare, die haben dieselbe Region oder die haben dieselbe Rebsorte oder die haben dasselbe Land und du musst so nahe wie möglich beschreiben, was ist es, wo kommst es her, und manchmal musst du auch gegenüberstellen, wie ist der Alkoholgrad oder wie ist die Machart. Das gibt es schon auch. Und dann musst du zum Beispiel vergleichen Ürzwürz von Losen 22 Kabinett mit 8% gegenüber Würsching, großes Gewächs, Julius Echterberg aus 2019 mit 13%. Ja, also das sind Sachen, die...
Also ein Riesling Cabi und ein Riesling GG.
Ein Riesling Cabi, Riesling GG, so, ne, wo man sagen würde, okay, alles klar, das kriegt man vielleicht hin.
Dann ja, aber das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, wenn du Amerikaner bist oder sowas.
Genau, wir kriegen das hin, aber jemand anders vielleicht nicht. Also, und dann gibt es hier auch Sachen, da würde ich mir absolut die Karten legen. Dann ist so Jura mit weißem Bordeaux und weißem Châteauneuf. Mhm. Also ich glaube, wäre ich wahrscheinlich recht lost, muss ich zugeben. Die sind auch alle relativ ähnlich im Alkohol. Das sind
Blindproben? Oder?
Genau, das sind Blindproben. Und du musst dann sie
gegenüberstellen.
Du musst sie gegenüberstellen und sagen, was ist das Verbindende, was ist das Unterschiedliche, wo kommt es her?
Ja, du musstest aber, das erzählte mir jemand, der die Ausbildung gemacht hat, dass es eben ja dann so ist, du kannst sie alle drei nageln und trotzdem durchfallen, wenn du quasi keine Herleitung und all das nicht machst. Und du kannst sie alle drei falsch haben und trotzdem bestehen, wenn du die Beschreibung irgendwie richtig hinkriegst.
Das ist auf jeden Fall so. Du solltest halt so Klassiker erkennen. Also da ist jetzt auch Sauvignon Blanc aus Neuseeland mit dabei. Mhm. Und das sollte man dann schon, glaube ich, erkennen. Okay, das ist Sauvignon Blanc aus der neuen Welt, so sagen wir mal. Mhm. Aber es stimmt natürlich schon, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum weißen Bordeaux den irgendwo ein bisschen anders hinsteckst, aber den ordentlich hergeleitet hast, was es sein könnte an Rebsorten und Machart, dann ist es, glaube ich, nicht so tragisch.
Wenn du den aus Versehen an den Loire packst.
Genau, das ist, glaube ich, wurscht.
Genau.
Und das sind auch wirklich schwere Sachen dabei. Hier, das fand ich echt richtig hart. Man musste vergleichen Eiswein aus Kanada mit einer Trockenbeerenauslese aus Österreich und einer süßen Auslese aus Deutschland. Und das fand ich wahnsinnig schwer.
Hängt ganz stark natürlich davon ab, ob die Auslese botrytisfrei ist.
Genau, dann geht sie so ein bisschen raus.
Dann macht die Ausgabe am meisten Sinn.
Ja.
TBA, Eiswein, botrytisfreie Auslese. Super spannend. Also ich glaube, dass das sehr schwer ist. Bevor das jetzt irgendjemand denkt, dass ich das nicht für schwer halte. Es ist aber eben auch, es ist nicht nur schwer, sondern es bevorteilt Menschen, die sehr gut auswendig lernen können. Und es ist, was man so hört, auch, wie sagt man das jetzt, ungerecht. Also ich habe Leute, die durchgefallen sind, einfach gehört, die sagen, das ist nämlich genau die Verkostungsfrage. Kriegst du da irgendwie ein Cabi und ein GG, die du verkosten sollst, vergleichen sollst? Oder kriegst du weißes Châteauneuf, Burgund und Jura?
Ja.
Das, bei aller Liebe, das sind zwei wirklich unterschiedlich schwere Aufgaben.
Ja, voll. Ah, nee, jetzt habe ich es gefunden. Guck mal, es war nicht eine Auslese aus Deutschland, das habe ich falsch in Erinnerung. Es war Eiswein aus Kanada, Beerenauslese von Kracher und ein Vinsanto aus Italien.
Ja gut, aber das kann man das machen. Das
kriegt man vielleicht hin, ne? Weil Vinsanto
vom Alkohol viel leichter.
Weil es mehr Alkohol hat im Vinsanto und du gehst vom Eiswein über die Beerenauslese zum Vinsanto im Alkoholgehalt hoch.
Ja, und du hast vor allem ganz unterschiedliche Textur. Mhm. Völlig, was ja eben bei Jura und Châteauneuf Weiß und Bordeaux Weiß nicht der Fall ist. Mhm. Du hast ein bisschen unterschiedliche Rebsorten und ja, in dem einen ein bisschen mehr Alkohol. Aber das finde ich schon krass. Also stell dir mal vor, du kommst aus der Prüfung, mit der Aufgabe bist durchgefallen und dein Kollege sagt, ich hatte einen Kracher, einen Eiswein und einen Vinsanto und ich aber sauer.
Vielleicht finden wir das aber auch leichter, weil wir mit restsüßem und edelsüßem Wein mehr Erfahrung haben. Also ist das vielleicht auch eine deutsche Perspektive?
Ich glaube, wenn du Franzose bist und du diese drei Weinarten, also die drei französischen Weinarten trinkst, ist das immer noch sehr schwer. Für uns ist natürlich diese Süßweinausgabe einfacher und die Cabi-Aufgabe noch einfacher. Mhm. Aber ich glaube, dass die Verwechslungsgefahr dieser drei trockene Weißweine aus Frankreich für alle Menschen gegeben ist.
Ja, das glaube ich auch.
Also wirklich, das ist ja krass. Wie geschmacklich nah das sein kann. Ja, den Bordeaux kriegst du wahrscheinlich noch separiert mit Sauvignon Semillon und auch über die Textur, weil er ein bisschen grüner und frischer ist. Aber die anderen beiden, boah.
Und es gibt eine Aufgabe und zwar sind das vier Pinots und die hätte ich wirklich gerne auch mal verkostet und verglichen. Das ist einmal auch aus Kanada. Dann Bercher aus Baden, eine erste Lage. Dann Dutton Goldfield Russian River, also Sonoma USA. Und dann nochmal Neuseeland, also dreimal Übersee, einmal Baden. Mhm. Das liest sich total spannend. Also das hätte ich gerne mal. Sind alle ungefähr gleich vom Alkohol, wie sich das so präsentiert.
Und das ist dann die Verkostungsprüfung?
Ja, genau. Stage 3.
Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist, wer das kann, ist auch wirklich, der kann dann auch verkosten. Also ich habe ein, zwei Master of Wine verkostet und war nicht beeindruckt. Und mit anderen habe ich verkostet und war dermaßen beeindruckt. Sag mal, wenn du mal Caro Maurer neben dir sitzen hast bei einer Verkostung, dann weißt du schon, wo der Bartel den Most holt. Also das, die kann das schon wirklich ganz gut. Ne? Und dann gibt es andere, da finde ich das ausgesprochen normal. Bin also ich weniger beeindruckt.
Ich lade unsere Hörerinnen und Hörer ein, sich das auf jamesrobinson.com ist eine freie, ist ein freier Artikel.
Schick mir den Link. Ich lege ihn unter das Podcast.
Sich das mal anzuschauen, fand ich total spannend. Weil man kann ja schon sagen, Master of Wine ist schon ein Label. Wenn du das geschafft hast, hast du gewisse Dinge wirklich erreicht. Auch wenn es viel auswendig lernen ist, ist wirklich gut möglich. Aber diese Praxisprüfungen da durchzukommen und man wird ja nicht immer einfache Partner haben. Ne? Also es ist schon so, dass ich verstanden habe, mit den Sachen, die hier aufgelistet ist, man verkostet ja nicht alles, sondern man kriegt so Boxen zugewiesen. Ne?
Genau, das sind einzelne dieser Verkostungsaufgaben. Ja. Ich weiß nicht, ob die mehr als eine machen müssen.
Ich glaube ja. Ist schon. Also.
Da sind unglaublich schwere dabei und das ist für mich auch völlig klar, dass jemand, der den Titel errungen hat in einer Führung, der die Ausbildung gemacht hat, hat viel Zeit, viel Arbeit reingesteckt und hat sich viel Wissen angeeignet und viel Praxis in Sachen Verkostung. Auf jeden Fall. Dieses Elitäre, wir sind die Masters of the Universe, dafür fehlt mir ein bisschen dann in der Praxis der Nachweis. Also wenn du mit jemandem wie Caro Maurer unterwegs bist, dann glaubst du das sofort. Da gibt es andere, müssen keine Namen nennen, ist völliger Quatsch. Da glaubst du das nicht sofort. Da denkst du so, ah, du warst also einer von denen, die eine leichte Aufgabe zugewiesen bekommen haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ja, aber da kein Name genannt ist, ist es wurscht. Ne?
Ja, okay.
Aber es ist schon so, dass es einige gibt, wo du so denkst, so, wow. Und
ja, wirklich.
Es gibt einen Master of Wine, der war, glaube ich, Hirnchirurg oder sonst was oder so. Und der sagte, die Master of Wine-Ausbildung wäre für ihn schwerer gewesen als seine medizinische Ausbildung. Und das haben einige dann, da habe ich mal so eine Diskussion führen dürfen mit jemandem, der die Ausbildung auch machte, der sagte so, weil die so schwer ist, sage ich, nee. Weil er wahrscheinlich auch das Problem hatte, dieses komplett Anlassen. Übrigens nebenbei noch ab und zu Gehirne operieren, lenkt ja auch ein bisschen ab. Ja. Also,
aber, das so nebenbei zu machen.
Das neben dem beruflichen Engagement als Hirnchirurg oder sowas. Aber ich glaube, der meinte genau das. Also nachdem ich das von Tim Atkin gelesen hatte oder gehört hatte, vielleicht war es auch in seinem Podcast, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nachdem er das so erklärt hatte, wie schwer es für ihn war, da fühlte ich mich auch an die ein oder andere Prüfung von früher erinnert, wo du Sachen lernst und dann nach der Prüfung 20 Minuten später hast du alles wieder vergessen.
Ja, ungefähr. Sofort versandet im Gehirn.
Sofort versandet. Und da gibt es einige Dinge, wo ich mich dann aber auch so schwer getan habe, ich konnte sie nicht mal bis zur Prüfung lernen, so ungefähr. Ja, also dann gehst du mit Mut zur Lücke in die Prüfung. Und dieses anlasslose Lernen ohne Zusammenhang und ohne Motivation, also einfach 11 italienische Wörter auswendig lernen.
Ja.
Weil das die Gemeinden sind, die
Oder und danach ich brauchst du es nie wieder.
Vorhin habe ich 13 gesagt, ne? Es sind 11 oder 13. Egal, auf jeden Fall.
Mut zur Lücke. Na, guck mal, die haben auch ein Pinot Noir von Maximilian Grünhäuser reingestellt. 2020 Mosel, 14,5% Alkohol.
Boah.
Was stellen die da dagegen? Ah ja, Blaufränkisch, Moritz, 21, 13,5. Also schon spannend, auch zu gucken, was pären die so. Das ist wirklich, kann man mal durchlesen.
Ja, das ist ja schon geradezu hinterhältig.
Ja, ja, das ist schon das ist auch sehr schwer.
Ein Mosel-Pinot, der irgendwie im zweiten Jahrgang erscheint und den Blaufränkisch, den alle immer in die Toskana stecken.
Mhm. Das ist schon auch wirklich sehr schwer.
Das ist super schwer. Kannst du eigentlich, brauchst gar nicht anzutreten. Egal, gut.
Was sagst du jetzt zu unserer Prüfung?
Ja, das ist eine große Prüfung für mich, weil ich mich nicht so richtig auf den Wein konzentrieren konnte, weil ich das sehr spannend fand, was du erzählt hast und weil ich mich auch nicht so richtig entscheiden kann, wie ich den finde.
Okay.
Jetzt brauche ich mal noch einen Schluck.
Ja.
Der erste Nasenwind, der mir aus dem Glas entgegenkam, vorhin, war unheimlich alt. Also gereift.
Spannend.
Und zwischendurch kommt immer wieder so ein unheimlich alter Eindruck rein. So ein ganz, ganz reifer. Also so nach dem Motto vorletztes Jahrzehnt. Wenn nicht sogar noch Ende letzten Jahrhunderts ungefähr. Also ne, 15 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Das ist so. Zwischendurch blitzt da immer sowas. Dann weiß ich nicht, ob das nicht einfach ein sehr oxidativer und großes Holzausbau ist, vielleicht lang und keine Luft vermieden.
Geht eigentlich?
Das hat mir ganz gut gefallen. Das hat mir, also diese Anmutung hat mir ganz gut gefallen. In der Textur ist er mittelschmelzig, so ein Touch ölig.
Mhm.
Dann kommt eine mittelkräftige Säure.
Mhm.
Das passt, ist aber kein Highlight.
Mhm.
Ja, ist gut. Aber nicht, dass du sagst, wow, Dancing. Das ist eher so solide Kufenarbeit beim Eiskunstlauf. Ja, also nicht irgendwie der dreifache Achsel, sondern ist gut.
Rebsorte?
Oh, ich bin immer noch dabei, ob es mir gefällt.
Ach so.
Ich habe tatsächlich, bist du nachgeschenkt. Bisher habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken darüber gemacht.
Ach so, ja, dann nimm dir Zeit, bitte.
Weil mich das so interessiert hat, wie das so wirkt. Es hat für mich keinen schmeckbaren Zucker. Die Frucht ist gar nicht so ausgeprägt. Das ist so ein bisschen mürbe. Und das hat auch am Gaumen, also auch so geschmacklich, so ein bisschen Tabak, ja, wenn du an der Zigarre lutscht. Nicht das Bittere, wenn sie an ist, sondern, weißt du, so, wenn du sie so ein bisschen nass machst oder sonst was. Und ich weiß gar nicht, ob mir jetzt irgendeine Frage, es ist fast eine Orangenfrucht damit auch. Das geht, finde ich, häufig einher. Dazu vielleicht so ein bisschen Apfel, Bratapfel, mürbe und herbstlich in der Hand.
Mhm. Herbstlich finde ich ganz gut.
Nach hinten raus passiert mir ein bisschen zu wenig. Ich habe weder so Holztannin noch so eine kräftige Phenolik oder so. Die Säure räumt das auch nicht alles ab. Ich will nicht sagen, dass er kurz ist. Das ist es nicht. Aber es ist so, ja, so ein bisschen diffus klingt das aus. Nicht so. Ja? Oft sortiert die Säure das noch so. Oder die Phenolik sortiert das so. Und hier finde ich, ist das so, das ist so, das fadet einfach dann irgendwie aus.
Aber es ist nicht kurz.
Nee, sag ich ja, es ist nicht kurz. Mhm. Aber es ist nicht so strukturiert im Abgang, dass du sagst so, yeah, und dann kommt am Schluss dieser Kick, der nochmal speicheltreibend ist und Lust auf den nächsten Schluck macht. Oder dann kommt diese Säure, die das Ganze so lange aussingen lässt oder sowas. Mhm. Sondern das ist einfach da und klingt so gleichmäßig aus, was auch wirklich solide Kür sozusagen. Ja? Also deswegen finde ich den Wein auch insgesamt gut. Er gefällt mir, ich kann das gut trinken, es macht mir Spaß. Es ist nicht die große Oper. Er könnte ein bisschen lebendiger sein in dem Sinne. Aber er ist, natürlich hat er es auch jetzt schwer nach dem Morfeitel. Und er ist schon sehr gut. Wirklich, er ist wirklich sehr gut. So, und jetzt soll ich sagen, was das ist.
Mhm.
Tja, das ist von der Aromatik ganz schwierig, weil es weder richtig Kernobst noch richtig gelbfruchtig. Es könnte ein Weißburgunder sein. Sowas in der Art. Wenn ich ein bisschen länger überlegen würde, würde ich vielleicht noch auf ein, zwei andere Sachen kommen.
Hm.
Aber so unsere üblichen Lieblinge sehe ich hier im Moment nicht. Weder Chardonnay noch Riesling.
Ja.
Und Sauvignon Blanc sehe ich auch nicht. Die Herkunft. Das Jahr.
Ja, also, ist schwer.
Ja, ich traue dem Braten mit diesen ganzen ältlichen Lüften nicht so richtig. Ja, also von der Textur her ist er nicht so alt. Von der Textur her ist er 3, 4, 5 Jahre alt. Von der Nase her ist er 20 Jahre alt. Von der Textur 3, 4, 5. Also sage ich irgendwas dazwischen, sage ich 7.
Dann sind wir bei 2017. Aber, ja. Hm? Zwei, ist jung. 2022.
22. Okay, das finde ich. Ja, bin ich mal gespannt, was es ist, weil ich nicht weiß, wie viel Zukunft das dann hat. Wenn das, also ist das, hast du das getrunken als Arrivage sozusagen?
Nee, der aktuelle Jahrgang ist 23. Mhm. Und ich habe das aber auch schon älter getrunken. Also das ist schon gut. Mag sein, dass es in dem Jahrgang vielleicht immer, hat immer ein bisschen Jahrgangsvarianz. Ich glaube ja, dass es vielleicht auch ein bisschen rebsortenspezifisch ist. Ich hole es mal.
Mhm. Aber das heißt, du sagst, es ist ein sehr typischer Vertreter der Rebsorte.
Ah! Ja, das ist so mein, das ist so ein bisschen mein, das ist ein bisschen geraten von mir, weil ich kenne mich mit der Rebsorte nicht so gut aus. Weil es ist keine Rebsorte, die ich viel und oft trinke.
Okay.
Das ist nämlich Chenin Blanc.
Ach, das ist Ladet.
Ladet Chenin Blanc aus 22.
Ja, das habe ich schon ganz groß getrunken. Das habe ich schon ganz groß getrunken. Das ist auch ein großartiger Winzer.
Ja.
Ja, das passt. Das passt auch vom Eindruck. Also, ja. Wenn du mir das sozusagen offen eingeschenkt hättest und ich hätte das dann getrunken, hätte ich nie gesagt, das ist aber komisch. Also ich gesagt, ja, so ungefähr habe ich das in Erinnerung.
Ist ein kleines Weingut. Die machen jetzt von dem eigentlich immer so um die 2500 Flaschen.
Ist der große, ne?
Das ist der große.
Muss man dazu sagen.
Genau, das ist der große. Ist relativ moderat im Alkohol, also sogar relativ niedrig.
Sind sehr, 12
ich gerade. Es sind auch laut Analyse nur 11,8. Also das ist sehr, sehr niedrig für Übersee.
Also wir sind in Südafrika, Chenin,
das haben wir Südafrika, nicht gesagt. Genau. Hat 5,5 Säure und 1,2 Zucker. Die sind transparent in ihrer Weinmachung auf der Homepage. Lohnt sich, da mal hinzugehen. Die schlüsseln auch auf, welche Parzelle sie wann holen und wie und so. Also es ist ganz spannend, das sich mal durchzulesen. Sind alte Weinberge meistens, ist spontan mit Schalenkontakt vergoren, aber nicht zu lange. Dann ist gebrauchte Holz.
Jo. Genau, da ist Maische bei. Das ist das, was immer mal wieder so...
Entschuldige bitte, ich muss mal kurz die Katze hier wegtun.
Ja.
Was spielst du mit meinen Stiften hier? Du schmeißt mir nur das Glas um.
Bot River ist eine relativ neue WO, denke ich. Ich glaube, es war früher nicht Bot River.
Oder? Nein, es hieß früher anders. Ich glaube, dass es so ein bisschen Jahrgangsvarianzen schon gibt. Das war bei dem Syrah auch schon so. Das ist ein Herzensweingut von mir. Das begleitet mich, seit ich bei Anja in den Laden gegangen bin und da gearbeitet habe.
Du kennst den Winzer auch, ne?
Ich habe den Winzer da schon getroffen. Der hat da Verkostungen zweimal gemacht. Das ist total sympathisch. Sein Syrah kann unfassbar gut Weltklasse sein. Und dann hast du auch Jahrgänge dabei, die sind so gut.
Mhm.
Und beim Chenin ist es auch so. Also es lohnt sich schon mal, das zu probieren. Der 22er liegt im Netz zwischen 50 und 65. Bei Lobenberg kostet der 23er 88. Das kommt mir ein bisschen teuer vor, aber
also so der ungefähr. Wein hat sich hier heute unter Wert verkauft. Oder ich habe ihn unter Wert geschlagen.
Das kann auch sein.
Das muss man auch sagen. Ich kenne die Weine auch. Wie gesagt, ist ein Herzensweingut von Anja auch. Und die sind unglaublich gut. Die machen ja auch einen kleineren, der heißt
Saboteur, der ist auch super.
Wahnsinnig guter Wein. Der Saboteur ist so viel Wein fürs Geld. Und das Weingut ist ganz toll. Also ja, vielleicht zur Unzeit geöffnet. Vielleicht ist er zu kräftig kantig. Nach der feinen Klinge des Morfeitel oder andersrum wäre es vielleicht einfacher gewesen.
Das ist möglich. Ich finde, du bist auch ein bisschen kritischer damit als ich. Ich bin damit ziemlich glücklich.
Hey. Das ist der Fluch der schwarzen Gläser.
Ja, ab in die Sommerpause.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und